Herzlich willkommen bei Paula Liebenlein. Mein heutiger Gast ist Yannick und es geht um Verhalten in Beziehungen und was man daraus lernen kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Yannick.
Hi.
Hallo. Du bist der zweite Mann, der heute hier ist und ich habe auf den Kalender geguckt. Eigentlich wären drei Männer in Folge, was ich noch nie hatte in all den Jahren dieses Podcasts. Und ich werte das als sehr, sehr positives Zeichen. Die Männer trauen sich aus dem Dunkel ihrer Gefühle.
Endlich.
Endlich. Ja. Also ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Worüber wollen wir denn sprechen?
Vor allem über meine Verhaltensmuster in Beziehungen, vor allem Paarbeziehungen in Konstellation mit familiärer Vorgeschichte.
Okay.
Genau.
Gut, dann schieß mal los.
Fange ich vielleicht mal ganz kurz mit der letzten Beziehung an. Also kennengelernt haben wir uns, also wir kannten uns eigentlich schon vom Sehen aus der Schule. Also wir kommen beide aus der gleichen Heimatstadt. Sie ist mir damals im Schulbus aufgefallen. Sie war 2 Jahrgänge unter mir, glaube ich. Und was ich damals nicht wusste, ich ihr auch. Es hat dann einige Jahre gedauert, so, bis man dann irgendwie mal Kontakt hatte. Genau, haben uns dann getroffen. Das war am Ende meines Studiums, also im Oktober 21, genau, hatten dann erstes Date, es hat super funktioniert oder harmoniert. Vor dem zweiten Date war es dann schon ein bisschen kritisch, da war sie nämlich sich so ein bisschen unsicher, ob sie zu mir und meinem Freundeskreis passt.
Das sind ja frühe Gedanken darüber.
Ja, ja, sie ist sehr Kopfmensch. Habe ich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen zum zweiten Date. Hat dann auch geklappt und war ein super schönes zweites Date und sie war auch sehr froh, dass sie es dann gemacht hat. Und ab da haben wir uns bestimmt im Zweitagesrhythmus gesehen. Weil ich war damals, war noch so Corona-Hochphase, da war bei uns arbeitsmäßig auch Homeoffice angesagt. Deshalb war ich halt viel in der Heimat, weil ich halt woanders arbeite. Und wie die ersten 3 Monate so sind, war natürlich alles gut. Bei ihr war familiär viel los, weil sich die Eltern, also es ist nicht ihr leiblicher Vater, sondern ihr Stiefvater und die Mutter gerade im Trennungsprozess waren. Was sie natürlich sehr mitgenommen hat. Und haben dann natürlich auch viel drüber gesprochen und so. War anders kein Problem. Ich habe schon gemerkt, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken macht um alles Mögliche. Und habe dann natürlich aber immer versucht, sie wieder aufzubauen, ihr da irgendwie so ein sicheres Gefühl zu geben. Und es funktionierte soweit auch ganz gut. Muss ich kurz überlegen, wann das ein bisschen anfing, schwieriger zu werden. Also von beiden Seiten. Also ich meine, Streits gibt es in jeder Beziehung, aber unsere Streitkultur war jetzt nicht die beste, würde ich sagen, weil beide schon sehr dickköpfig waren. Das heißt dann so, dieses nach dem Streit, wer geht zuerst auf den anderen zu, das hat dann immer einen Moment gedauert, da mussten wir erst ein bisschen uns einpendeln. Da war sie es aber dann, die, sag ich mal, früher den Schritt gemacht hat, weil ich immer so war, es war dann für mich gut, aber ich brauchte dann erstmal noch so eine Stunde, um mich wieder so, dass ich auch wieder Nähe zulassen konnte. Genau, wir haben über sehr, sehr viele Kleinigkeiten dann diskutiert. Was meiner Meinung nach damit zusammenhängt, dass sie halt schon, also hat sie auch selber gesagt, Vertrauensprobleme hatte oder hat und auch große Verlustängste, bei ihr auch familiär bedingt, weil wir väterlicherseits die gleiche Vorgeschichte haben. Also vielleicht schwenke ich da kurz rüber.
Gerne, ja.
Also bei mir ist es so, dass, also ich habe 2 Schwestern, eine große und eine kleine und die große und ich haben den gleichen Vater und die kleine nochmal einen anderen. Und meine Mutter mit meinem leiblichen Vater verheiratet. Die haben sich dann getrennt, als ich 3 war und meine Großschwester 6, weil er sie so ein bisschen, ich nenne es mal, sozial isolieren wollte und so Heimchen am Herd, was meine Mutter aber nicht ist. Und war sie dann zu blöd, dann hat sie sich getrennt. Sie war damals noch im Schichtdienst, hat sie noch gearbeitet, deshalb war sie schon darauf angewiesen, dass er sich auch gemäß der Sorgerechtsvereinbarung, also er hätte uns an den Wochenenden gehabt und halt auch holt. Sie sagt auch heute, sie hatte schon immer das Gefühl, dass er ihr quasi eins reindrücken wollte, weil immer zufällig, wenn sie Schicht hatte, konnte er uns nicht holen, trotz einem Kilometer Luftlinie Entfernung. Und das ging dann so, dass es halt mal hat er uns geholt, mal nicht. Wir saßen dann halt auch auf den gepackten Taschen und er kam dann einfach nicht. Bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, so geht es nicht weiter, das schadet den Kindern. Entweder du holst sie oder lässt es bleiben. Dann hat er gesagt, okay, dann lass ich es bleiben.
Nice.
Dann hat sie es noch versucht, gerichtlich einzuklagen, dass er sich um uns kümmert, was natürlich in der Praxis utopisch ist. Und das waren aber auch ganz wilde Sachen, dass er dann auf Jugendamtstermine geschwänzt hat. Und dann war er beim 3. irgendwie dann mal da und hat dann da auch zu Protokoll gegeben, von wegen, ja, dann müsste er seinen ganzen Urlaub opfern, wenn er sich um seine Kinder kümmert. Ja.
Ja.
Und
Ach, herrlich.
Ich meine, wir waren natürlich noch super klein, haben das alles nicht so richtig mitbekommen. Natürlich auch gefragt, was ist mit dem Papa?
Und warum will der euch nicht?
Genau.
Ja.
Sie hat dann, glaube ich, damals versucht, uns das eben möglichst kindgerecht zu erklären, dass es eben nicht an uns liegt.
Mhm.
Aber klar, bleibt da immer was hängen.
Klingt nach einer guten Mutter.
Ja. Ja, nee, ich bin auch sehr stolz auf sie. Das sagen wir ja auch regelmäßig, dass sie das alles so gemeistert hat. Ich meine, wir hatten das Glück, dass meine Großeltern mütterlicherseits da sehr, sehr viel unterstützt haben. Weil allein mit zwei kleinen Kindern plus Schichtdienst ist halt sehr, sehr schwierig.
Ja, unmöglich, um genau zu sein.
Genau, genau. Und das ging dann über die Jahre so weiter. Also es gab dann einfach keinen Kontakt. Und es kamen aber immer mal wieder Geschichten hoch, wo er uns dann wieder einen reingedrückt hat, wo er meiner Mutter schaden wollte. Aber im Endeffekt trifft es ja uns. Also ich weiß noch, meine Schwester hat auch studiert. Und das ist ja dann, glaube ich, irgendwie vom Kindergeld abhängig. So musst du ja immer nachweisen, was du machst. Und irgendwann hat er seinen Job verloren, weil die Firma ging pleite. Und er war da aber Jahrzehnte angestellt. Und dann wollte er keinen Unterhalt mehr zahlen, also gar keinen mehr.
Mhm.
Er hatte auch schon immer weniger gezahlt, als eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Aber harmoniebedingt hat meine Mutter gesagt, komm, ich nehme, was ich kriegen kann. Und dann ging das Ganze aber vor Gericht. Und das war ja so, weil es ja quasi um meine Schwester und mich ging, dass dann die Prozesskosten durch die Kinder zu tragen sind. Und das war ihm auch bewusst. Das heißt, man wäre quasi dann, also meine Schwester dann mit Schulden schon ins Berufsleben gestartet, weil sie die Prozesskosten zu tragen hat. Und das waren halt immer wieder solche Geschichten und er wollte auch nicht rausrücken, wie hoch die Abfindung war, weil die ist ja halt dafür da, um solche Kosten zu decken. Dann war plötzlich, hatte sein Haus ein neues Dach. Die ist dann da reingeflossen, das Haus auch überschrieben an die Lebensgefährtin. Das, also, so dass wir halt auch, ich meine, wir wollen da auch nicht erben,
let
aber.
Let it go, let
ja,
it go.
Mhm,
das
ja.
ist echt, oh Gott.
Und die Lebensgefährtin hatte er schon relativ kurz nach meiner Mutter damals. Also die hat auch alles mitbekommen. Und meine Mutter auch mal sie irgendwie versucht da anzuhauen und zu sagen, ey, kannst nicht mehr mit dem sprechen, dass der sich kümmert. Und genau, meine Schwester hat in ihrer Jugend schon immer mal wieder so mit sich gehadert, ob sie nicht mal vorbeifährt, um mir quasi zur Rede zu stellen. Für mich kam das nie in Frage. Ich habe das immer weggeschoben. Ich habe gesagt, so einen Menschen brauche ich nicht im Leben. Hatte dann halt auch so mit ja, 16, 17 so die ersten längeren Beziehungen. Also da hatte ich dann meine erste richtige Freundin, das ging 5, 6 Jahre mit Unterbrechungen, also meinetwegen. Ich habe das damals nicht gesehen, dass das irgendwie Verhaltensmuster sind von mir, sondern habe gedacht, okay, das läuft einfach scheiße und ich kann es nicht mehr. Und 2, 3 Wochen später ist mir eingefallen, shit, du wolltest dich ja gar nicht trennen, du liebst die ja eigentlich.
Mhm.
Und das war wirklich der Geduld und Nachsichtigkeit meiner damaligen Freundin zu verdanken, dass wir überhaupt dann immer wieder zusammenkamen. Die hätte ja auch sagen können, du hast dich getrennt,
Pech,
leb damit.
Genau.
Leb damit. Dann hatte ich meine letzte Freundin kennengelernt. Bei ihr war es ähnlich, väterlicherseits. Also auch lange kein Kontakt. Und wir haben dann auch irgendwann darüber auch natürlich mal gesprochen. So. Mir war das aber halt nicht bewusst, dass ich da halt auch Verhaltensmuster mit davon getragen habe. Mir ist halt so im Laufe der Beziehung aufgefallen, dass sie schon meiner Meinung nach sehr darunter leidet, unter diesen Verlustängsten und Vertrauensproblemen. Weil das waren totale Banalitäten, Alltagsstreits und ich musste danach quasi erklären, warum ich mich deshalb jetzt nicht trenne. Weil sie vergessen hat, den Müll rauszubringen, warum trenne ich mich jetzt nicht? Das macht man gerne. Es ist halt schon sehr anstrengend auf Dauer, quasi immer wieder so gegen diese Unsicherheiten anzugehen oder anzusprechen. Dann irgendwann natürlich auch mal gesagt, so meinst du nicht, so eine Therapie könnte langfristig gesehen dir helfen, dass du halt so im Alltag, weil du dir so vieles Gedanken machst, kam für sie damals nicht, absolut nicht in Frage, weil sie hatte schon mal eine gemacht und das war halt sehr schmerzhaft, was ja auch verständlich ist. Ich habe dann natürlich dann auch nicht weiter nachgebohrt, weil ich denke, sowas muss man selber wollen. Also ich habe auch gesagt, wenn du es machst, dann mach es bitte für dich, nicht für die Beziehung.
Kurze Zwischenfrage. Wie sind wir denn jetzt von dir plötzlich bei ihr gelandet?
Gut, ja, fair.
Ja.
Fair. Und auf jeden Fall haben wir dann viel über diese Sachen gesprochen und dann hatte ich mich im Februar letzten Jahres hatte ich mich getrennt, weil es war so, wenn wir uns gestritten haben und mir hat was nicht gepasst, ich hab das nie gesagt. Sie hat 1000-mal nachgebohrt, hat gesagt, sprich mit mir drüber und ich habe selber aber nie darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, nee, alles gut.
Was passiert in dir, wenn jemand sagt, sag mir doch, was los ist? Kannst du es nachvollziehen oder ist es eher ein körperliches Empfinden so?
Schwierig. Ich konnte tatsächlich damals, weil sie hat auch gefragt, also wie fühlst du dich? Sie hat explizit nachgefragt und ich konnte es nicht in Worte fassen.
Mhm.
Was genau das?
Konntest du es denn versuchen?
Am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Ich habe wirklich gesagt, ich weiß nicht, was ich gerade fühle. Ich kann es nicht in Worte fassen. Und sie war da schon aber sehr auch schon dahingehend am Arbeiten, dass sie sich viel damit auseinandergesetzt hat und deshalb natürlich auch versucht hat, mich damit ins Boot zu nehmen. Und hat aber dann, sag ich mal, in dieser ersten Beziehungshälfte meinerseits nicht geklappt. Ich war da einfach nicht in der Lage zu, obwohl sie wirklich alles versucht hat. Und irgendwann, wie halt in der Vergangenheit auch schon, hat sich das alles so aufgestaut und irgendwann war es mir zu viel. Weil klar, das ist ja nichts anderes als verdrängen und irgendwann platzt das aus einem raus. Und so hatte ich mich getrennt und habe mich dann auch in der Trennungsphase echt unfair ihr gegenüber verhalten, weil sie natürlich 1000 Fragen hat. Das kam für sie aus dem Nichts.
Und du hast sie nicht
ich habe sie ihr nicht beantwortet. Weil ich war dann für mich so nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen. Ich isoliere mich da und dachte, okay, wenn ich halt einfach auch mit ihr keinen Kontakt habe, dann wird es schon besser gehen. Sie hat sehr darum gekämpft, dass ich mit ihr spreche, worüber ich dann auch sehr, sehr froh war. Im Nachhinein, weil das war wieder mein übliches Muster, nach ein paar Wochen ist mir eingefallen, du wolltest dich ja gar nicht von ihr trennen. So, du hättest einfach mal über deine Sachen sprechen müssen.
Ja.
Haben wir dann gemacht. Natürlich musste ich da auch viel Wiedergutmachung leisten, völlig, völlig zu Recht. Und haben dann auch viel drüber gesprochen, was halt während der Beziehung schiefgelaufen ist, was sich ändern muss in der Kommunikation. Auch viel über die Trennungsphase, weil das sie natürlich auch sehr verletzt hat, unabhängig von der Trennung selbst, so mein Verhalten.
Klar.
Dann habe ich gesagt, dann lass uns über alles sprechen und wenn du dann sagst, okay, das ist für dich jetzt aufgearbeitet, dann können wir es nochmal probieren. Haben wir dann auch gemacht und es lief auch die erste Zeit wirklich gut, weil ich dann auch gemerkt habe, also ich habe dann mich in der Zwischenzeit auch ein bisschen damit befasst, halt so mit diesen generell mentaler Gesundheit und auch so meinen Verhaltensmustern und haben dann auch drüber gesprochen. Ich habe auch gemerkt, es tut mir wirklich gut, einfach mit ihr drüber zu sprechen und dass sich die Streits viel, viel schneller auflösen, wenn ich einfach sage, was das Problem ist.
Ja.
Weil sie kann keine Gedanken lesen.
Sehr
und
richtig.
Das hat dann auch eine Weile ganz gut funktioniert und dann sind wir, glaube ich, beide wieder so ein bisschen in die alten Muster zurückgefallen, weil ich dann mal irgendwas angesprochen habe und das hat sie dann auch in den falschen Hals mal bekommen, was passiert. Und dann waren wir beide wieder in diesem Sturheitsmuster. Genau, und dann, ich weiß nicht, es hat sich dann total gesteigert, dass wir uns wieder wegen Kleinigkeiten in die Haare bekommen haben, was aber auch ein Thema war, ist, weil ich habe ja an einem anderen Ort, oder ich lebe ja an einem anderen Ort berufsbedingt, als unsere Heimatstadt ist. Ich hatte aber am Arbeitsort eine Wohnung und am Heimatort mit ihr zusammen eine Wohnung.
Mhm.
Und das heißt, bei Homeoffice halt möglich ist, war ich schon so, also jedes Wochenende eigentlich plus 2-3 Wochentage in der Woche in unserer Wohnung und die anderen halt am Arbeitsort. Und natürlich war aber langfristig so die Idee, weil ich bin halt standortgebunden durch den Beruf, ob ich halt wechseln könnte quasi vom Bund ins Land.
Mhm.
An den Heimatort. Da hängt natürlich super viel dran. Also es ist jetzt nicht in der freien Wirtschaft, ich kündige und bewerbe mich woanders. Das ist ein ziemlich aufwendiger bürokratischer Prozess, auch mit Tauschpartner und so weiter. Und hat mir natürlich schon ein bisschen Angst gemacht, so der Schritt, weil es ja sehr final gewesen wäre. Ich natürlich aber auch dauerhaft natürlich mit ihr in einem Ort bleiben wollte.
Wir sind jetzt in welchem Jahr?
Im letzten.
Okay, 23.
Also genau, das war so April, Mai, Juni rum. Mhm. Haben wir halt viel drüber gesprochen. Ich hatte auch mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil wir schon ein gutes Verhältnis haben. Und sie war da nicht wegen meiner Freundin, sondern grundsätzlich, weil sie von meinem Arbeitgeber total überzeugt ist, war sie eher dagegen.
Mhm.
Und das hat sie in Beisein meiner Freundin gesagt. Ja, sehr, sehr unsensibel, weil sie jetzt natürlich so aufgefasst nach dem Motto, für die würde ich nicht wechseln.
Mhm.
So war es nicht gemeint, glaube ich.
Nee, sie hat dein Wohl im Blick gehabt.
Genau, ja, genau. Und danach saßen wir im Auto und sie fing direkt an zu weinen, weil sie es natürlich so aufgefasst hat. Ich konnte es total verstehen. Ich hätte es auch nicht anders aufgefasst. Hab dann auch nachher meiner Mutter drüber gesprochen und war auch schon ein bisschen, also ich war schon sehr sauer auf sie, weil ich es halt total unsensibel fand.
Plus, es hilft dir halt auch nicht, ne?
Richtig,
so, ja.
Richtig. Ja. Und deshalb, wir hatten tatsächlich ein paar Wochen schon ein bisschen Stress miteinander. Mhm. Und es hat mich natürlich irgendwo auch belastet, weil ich stand so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite die Beziehung, für die ich ja auf jeden Fall hätte wechseln wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gerechtfertigtes Argument zu sagen, überleg dir das gut. Und dann hat sie es mir natürlich auch angemerkt, meine Freundin, dass es mir damit nicht gut geht, so mit diesem zwischen den Stühlen sitzen. Und habe ich es irgendwann mal halt gesagt, was es genau ist. Und sie hat das ganz in den falschen Hals bekommen, als hätte ich quasi schon gesagt, für mich ist das mit dem Wechsel vom Tisch. So, ich mache das, was meine Mutter mir sagt. Und dann war sie schon so wie so einem, weiß nicht, wie du so ein rotes Tuch gesehen hast und aus Selbstschutz schon emotional so ein bisschen um sich geschlagen.
Mhm.
Und so, und wir kamen da dann gar nicht mehr raus. Es war halt auch abends irgendwann. Also dann bin ich erst aufs Sofa umgezogen, auf ihren Wunsch. Dann kam sie wieder rüber, hat gesagt, möchtest du nicht doch wieder mit rüberkommen? Da habe ich gesagt, naja, das war jetzt schon ganz schön krass. So, lass uns morgen in Ruhe drüber sprechen. Und jetzt erstmal so die Nacht so ein bisschen Abstand gewinnen. Das hat sie dann wieder nicht gut aufgefasst, dann wieder rübergestürmt. Und so, und dann am nächsten Morgen, natürlich vor der Arbeit ist auch nicht groß Zeit zu sprechen. Und dann haben wir uns dann nämlich morgens auch nochmal gestritten. Und ich musste dann wieder an den quasi in Präsenz ins Büro. An dem Dienstag war das dann. Und habe gesagt, okay, dann bin ich jetzt die Woche bis Freitag im Büro und dann sprechen wir nochmal mit ein bisschen Abstand in Ruhe. Mhm. Da hat sie sich halt dann von mir verlassen gefühlt, beziehungsweise hängen lassen gefühlt. Kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich hatte halt in dem Moment irgendwie keinen klaren Kopf, da in Ruhe drüber, mit ihr drüber zu sprechen. Mhm. Und die Woche war sehr hart für sie, weil sie ist auch jemand, die wollte Streits auch immer klären, bevor man schläft. Und komischerweise konnte ich schlafen und konnte das am nächsten Tag klären. Deshalb war das natürlich für sie super schlimm und auch schon egoistisch von mir, einfach ihr das aufzudrücken. Und dann war ich an dem Wochenende quasi wieder zu Hause und wir haben uns das ganze Wochenende nur gestritten. Also kam von einem Ding ins andere. Und da kamen wir auch irgendwie dann die Woche nicht mehr so richtig raus. Weil ich habe dann festgestellt, dass es bei mir auch in den vergangenen Beziehungen so war, wenn irgendwie so mal dieses, so ein bestimmtes Maß überschritten ist, dann sind so die Gefühle wie abgestellt. Das ist dann wie, als hätte ich so eine Mauer um mich herum gebaut und ich fühle einfach gar nichts. Also sie saß neben mir und haben gestritten und sie hat geweint und es hat mir total leid getan. Aber so dieses Gefühl, was du normalerweise hast, wenn jetzt jemand, ein Mensch, den du liebst, weint, dass du das Bedürfnis hast, die Person in den Arm zu nehmen und zu trösten, das war in dem Moment, das war wie abgestellt. Und ich habe ihr das auch gesagt. Und sie hat dann auch gesagt, also sie war halt auch froh, dass ich ihr das sage. Das war für mich schon mal ein Fortschritt. Und haben wir super viel drüber gesprochen, aber ich kam da irgendwie nicht raus. Aus diesem Modus, nenne ich es mal.
Und dann habt ihr euch getrennt.
Mhm.
Wie lange ist das jetzt her?
Es war im letzten Sommer.
Und wie geht's dir damit?
In der Anfangszeit ging es mir wie immer total bereut, natürlich. Mhm. Hab dann auch sehr viel mit meiner großen Schwester drüber gesprochen, weil die hat damals schon deinen Podcast gehört und war schon so ein bisschen, hat auch Therapie gemacht zu dem Zeitpunkt und sich viel damit befasst. Und er war ja erst so am Anfang, sage ich mal, was das anbelangt. Und hatte ihr auch zwischendurch viele Schnipsel erzählt. Und habe da aber auch schon gemerkt, dass mein Selbstwertgefühl in der Beziehung schon auch gelitten hat. Weil ich definitiv meine Probleme und Verhaltensmuster habe, mir aber auch immer suggeriert wurde, dass ich zu schwach bin und quasi mit, und also ich kann mit, konnte mit ihren Verhaltensmustern quasi nicht, ich konnte das nicht bewerkstelligen, nenne ich es mal. Und da wurde mir suggeriert, das liegt daran, dass ich zu schwach bin, nicht, dass sie auch Sachen hat, an denen sie arbeiten muss.
Schön.
Ja. Das habe ich damals so nicht wahrgenommen. Aber es hat meine Schwester dann mal zu mir gesagt, quasi so als außenstehende Person. Weil ich habe mir auch nach der Trennung echt Vorwürfe gemacht, von wegen, warst du einfach zu schwach, hättest du dann noch länger dranbleiben müssen. Bis sie mir dann mal gesagt hat, also du hast mir ja nur Schnipsel erzählt, aber da hätten einige bestimmt auch schon früher das Handtuch geworfen. Mhm. Weil es war noch, wenn wir uns gestritten haben, waren das auch immer Sachen, solche Aussagen wie, du gehst ja sowieso. Und wenn dir das nicht passt, dann such dir eine andere. Und halt immer sowas. Und das ist ja irgendwo auch nicht schön zu hören, weil ich wollte ja keine andere. So, ich wollte ja sie. Und ja, und dann war es.
Das ist ja auch ein großes Selbstwertthema, ne?
Ja, also sie ist sich dessen auch bewusst. Wir haben mittlerweile leider keinen Kontakt mehr. Weil sie hatte auch dann für den Herbst auch einen Therapieplatz, also für eine Sprechstunde, was ich super fand. Ich habe mich halt vorher getrennt, weil es ging für mich nicht mehr. Ich weiß jetzt leider nicht, ob sie es gemacht hat oder nicht. Also ich wünsche es ihr auf jeden Fall, weil sie ist wirklich eine absolut tolle Frau und auch die Beziehung ist nicht an charakterlichen Defiziten irgendwie gescheitert. Das ist meiner Meinung nach auf ihrer Seite auf jeden Fall diese Sachen, die sie hat, auf ihrer Seite, die sie angehen müsste und ich auf meiner. Bei ihr ist es halt anders als bei mir in der Paarbeziehung, dass es meiner Meinung nach so auf alle Bereiche des Lebens abfärbt, also Arbeit, Familie. Dass sie das schon immer sehr, sehr beschäftigt. Sie selber sagt, das wäre nicht so. Aber ich meine, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, merkt man das schon.
Hm. Wie lange wart ihr zusammen?
Insgesamt knapp 2 Jahre, 1/3 Jahre. Und dazwischen war mal 2 Monate Pause.
Mhm. Okay. Wenn du das Muster beschreiben würdest, müsstest in einem Satz, wie würde der lauten?
Hm.
Kann noch 2 sein.
Dass, wenn es mir zu viel wird, und ich wahrscheinlich unterbewusst das Gefühl habe, man könnte mich verlassen, dann gehe ich zuerst, um nicht verlassen zu werden wie damals.
Mhm. Das ist ja schön, wenn das so offen bleibt.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Und damit bist du ja auch nicht alleine, ne? So eine ganz
Richtig.
Fast durchschnittliche Bewältigungsstrategie.
Ja.
Ja. Noch eine kurze Verständnisfrage. Da du eine kleine Schwester hast, kam ja irgendwann ein Stiefvater oder jemand ins Leben.
Ja.
Dein Gesicht verzieht sich so, geht so?
Anfangs sehr gut. Also nicht, also hat jetzt nicht irgendwie versucht, uns den Papa aufzuzwingen. Also wir haben ihn auch nie so genannt, aber wir hatten schon ein gutes Verhältnis. Dann kam irgendwann meine kleine Schwester.
Wie viel jünger ist die?
Die ist 7 Jahre jünger als ich.
Also 10 jünger als deine große Schwester.
Genau, genau. Und das fing dann aber an, auch dass die Beziehung meiner Mutter und also zwischen den beiden, dass das echt bergab ging, weil er so Psychoterror gemacht hat. Also er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, was es ist, aber auch seine Sachen, die dringend angegangen werden müssten. Und er hat quasi meine Mutter als Sündenbock genommen für alles, was schief lief.
Die hat ja auch ein gutes Händchen für Männer, ne?
Ja, sagt sie auch selber. Mhm. Ich habe auch letztens zu ihr gesagt, dass sie auch einen absoluten Helferkomplex hat, weil sie immer, also auch danach, Leute sich geholt hat, die irgendwie Probleme hatten, die über so das Normalmaß hinausgehen, sage ich mal. Ist bei ihr wahrscheinlich auch beruflich bedingt.
Ist sie in der Pflege?
Ist Krankenschwester, ja.
Das heißt, wie viele Jahre war der bei euch?
Gute Frage. Mal sagen 10, 12.
Ah, doch, so lang. Also bist du fast groß.
Ja, genau.
Habt ihr noch Kontakt?
Ich sehe ihn ab und zu, wenn er meine kleine Schwester holt, wenn ich mal in der Heimat bin, weil die haben ein sehr gutes Verhältnis, das funktioniert auch. Aber die Jahre waren schon, also je länger das ging, desto schlimmer wurde es zu Hause. Also du hattest immer so das Gefühl, dass so ein Knistern in der Luft liegt, das könnte jeden Moment was passieren.
Ja, ätzend.
Also okay. er hat sie nie geschlagen, aber hat es auch mal angedroht. Dann auch Alkoholismus, das kam noch dazu. Das ist dann auch irgendwann mal komplett eskaliert in einer Nacht. Da war ich vielleicht 10, 12. Da hat meine Mutter uns Kinder alle aus dem Bett geholt und ins Wohnzimmer gebracht. Da hat die Wohnzimmertür abgeschlossen, weil er randaliert hat drüben, weil er hatte im Keller wie so ein Büro. Und dann auch da vor die Tür gehämmert und von wegen, ja, wenn sie nicht aufmacht, tritt er die Tür ein.
Gott.
Und weiß ich nicht was. Und dann hat meine Mutter die Polizei gerufen und ist ja abgehauen und ist dann besoffen Auto gefahren und die Polizei hat ihn auch aufgeschnappt dann. Genau.
Und dann haben sie sich getrennt?
Nee. Also meine große Schwester und ich, wir sind dann zu meinen Großeltern. Die wussten es nur ganz oberflächlich, was passiert war, weil meine Mutter meinte, okay, du kannst ja die Kinder nicht in dem Umfeld lassen. Meine kleine Schwester natürlich auch noch mit zu den Großeltern. Und wir haben dann auch zu ihr gesagt, also Mama, was muss noch passieren, dass du dich trennst? Und dann meinte sie, ja, das ist nicht so leicht mit Haus und deiner kleinen Schwester und so. Habt schon zwei Kinder, die ohne Vater groß geworden sind, das will sie nicht nochmal.
Ja, aber...
Und es ging dann wirklich noch 2, 3 Jahre, dass wir alle in diesem Haus gelebt haben danach und quasi komplett aneinander vorbeigelebt haben.
Okay.
Und das war echt nicht cool.
Nee.
Ja.
Ist der trocken inzwischen?
Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es ist nicht mehr so problematisch. Meine Schwester ist ja ab und zu mal da und so, sie erzählt zumindest nichts davon, aber gut, es kann auch andere Gründe. Ich frage sie jetzt nicht danach.
Wie alt ist sie jetzt?
19. Also sie hat von dem damals eigentlich nichts mitbekommen. Zumindest nicht bewusst.
Ja.
Ja.
Sieht man dann, ne?
Ja, also sie hat auch Therapie gemacht vor einem Jahr. Das war bei ihr, also ist auf jeden Fall auch was hängen geblieben davon, weil sie sagt, sie kann sich an die Trennungsphase überhaupt nicht mehr erinnern. Also wahrscheinlich auch irgendwie traumatisch und verdrängt. Ja. Und auch in der Corona-Phase ist sie sehr, also sie war schon immer ein sehr sensibler Mensch und ist durch diese Isolation komplett so in so eine depressive Phase gerutscht. Und die Therapie hat wirklich bei ihr Wunder bewirkt. Also es war richtig aufgeblüht dadurch. Und mittlerweile hat sie das auch echt im Griff. Zum Glück, Gott sei Dank. Aber da ist auf jeden Fall auch Teil mit in der Trennungsgeschichte.
Ja. Hat deine Schwester das Thema auch?
Meine Große? In gewisser Weise. Also nicht 1:1 das gleiche Muster, diesen Fluchtreflex. Aber... Sie sagt zum Beispiel, wenn sie unter einer Gruppe von Leuten ist, wo sie weiß, die mögen sie eigentlich alle, ist sie trotzdem immer misstrauisch. Von wegen, es ist eigentlich alles gut, aber man kann sich nicht darauf verlassen. So dachte sie wahrscheinlich auch beim Papa.
Das ist halt die Scheiße. Ne? Mein Lieblingssatz im Sinne von, ich kann heute die Kinder leider doch nicht nehmen, war, als er sagte, oder musste ich arbeiten, die waren auch noch klein, ich muss heute zum Yogi Lattes. Das hatte ich noch nie vorher gehört, aber es ist eine Mischung aus Yoga und Pilates, nehme ich an.
Pilates,
ja. Oder er kann leider nicht für den Kampfsportverein mitbezahlen, weil er muss einen Barista-Kurs machen.
das klingt auch alles sehr lebenswichtig.
Super lebenswichtig, ja. Der Schaden, den diese Menschen anrichten, ist natürlich immens, ne? Weil die Kinder natürlich, da kannst du denen noch so oft sagen, und das ist auch wichtig und richtig, das hat nichts mit euch zu tun, aber das Gefühl bleibt ja trotzdem da. Ja. Ist jemand, der sollte mich lieben, ja, oder zumindest für mich da sein und tut es nicht.
Ja.
Das bedeutet, ich bin wahrscheinlich, also ich bin es wahrscheinlich nicht wert.
Ne? Ja.
So, und eure Mutter hat ja die richtigen Impulse immer gehabt, so hört es sich zumindest an, bis auf diese zu späte Trennung, aber wenn die im Schichtdienst war und so, werdet ihr trotzdem viel auf euch alleine gestellt gewesen sein oder beziehungsweise jünger erwachsen werden. Warte mal, das ist grammatikalisch falsch. Ihr musstet früher erwachsen werden oder zumindest für euch selber sorgen. Ne?
Also die Großeltern haben echt viel abgefangen. Okay, also das muss man sagen. Die waren wirklich, also Oma und Opa zusammen quasi wie eine Vaterfigur.
Okay, tatsächlich. Gut. Also das heißt, ihr musstet nicht immer selber das Haus nehmen und so weiter.
Das
okay.
Nicht.
Gut, nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Person, die da sein sollte und nicht da war. Ne? Und wenn du dann in so einem sehr funktionalen Haushalt, trotz allem, ne, es muss funktionieren. Mama hat Nachtdienst, darum wird es morgen früh so sein und so und so. Wahrscheinlich blieb da nicht so viel Raum, um zu sagen, wie geht's dir eigentlich? Was ist mit dir? Was ist los?
Also ich glaube tatsächlich, dass es auch, also ich meine, klar war sie immer bemüht und es gibt keine Schablone fürs Elternsein.
Nee, aber die...
Aber dieses übers Gefühle sprechen, das haben wir, glaube ich, wirklich nie so gemacht.
Mhm.
So auch nach dieser Aktion, die ja wirklich, also irgendwie so ein prägendes Ereignis war. Und ich weiß noch die ganzen Details aus der Nacht, obwohl es echt lange her ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir danach drüber gesprochen haben, wie das jetzt für uns ist.
Mhm. Und sowas muss man natürlich mit Kindern üben.
Ja.
Weil wenn man es nicht macht, dann können sie es später nicht.
Genau, das hat man ja gesehen, dass ich es nicht konnte.
Ja. Also dieser Abschaltmechanismus, den du ja im Grunde in dir hast, das ist ja total folgerichtig eigentlich, weil du dich vor der Gefahr schützen willst, dass jemand da mit dem Messer reinpiekt. Ne?
Ja.
Bloß in der Praxis ist halt so semi gut.
Ja, klar, weil das wird mir wahrscheinlich sonst mal jeder Beziehung wieder passieren.
Ja, genau. Ja. Gibt da aber relativ einfache, finde ich, ja, und du wirkst ja sehr reflektiert und möglicherweise ist es ja auch schon so angebunden an deine Gefühle, dass du weißt, jetzt passiert es wieder, die Jalousie geht runter, dass du es dann aussprichst und sagst, also wirklich beschreibst, was in dir passiert, du schreist mich hier an und so, ich merke, wie in mir die Jalousie runtergeht und dann einfach ganz stumpf beschreiben, was passiert. Ja. Da musst du gar nicht sagen, ich bin sauer, weil, ich bin verletzt, weil, bla bla bla. Sondern einfach nur sagen, aha, die Jalousie geht runter und jetzt merke ich, merke gar nichts mehr. Interessant.
Ja.
Und wirklich, wenn ich so in meinem Bauch fühle, ins Herz, da ist gar nichts gerade. Es muss natürlich jemand sein, der das dann auch aushält. Ne?
Ja.
Und nicht denkt, auch ich werde jetzt verlassen, wenn da zwei dieser Nummer aufeinander
treffen. Ich glaube, das ist das Ding, dass einfach unsere Dynamik da gar nicht zusammengepasst hat.
Nee, weil ihr beide die gleiche Seite der Münze seid. Ne?
Ja.
Das geht nicht.
Das hat sich nicht vertragen.
Nee. Irgendwie. Aber wenn du jemanden hast, also ich würde total dazu raten, dass du, wenn du wieder in Beziehung gehst, hast du gerade eine?
Nee.
Oder jemand kennenlernst, auch egal, muss nicht die große Nummer sein. Es reicht auch, wenn das 3, 4, 5 Monatsgeschichten sind, dass du sagst, pass auf, dieses Thema habe ich. Und jedes Mal, wenn Konflikte kommen, löst es in mir aus, dass ich Angst habe, verlassen zu werden oder nicht wertvoll bin und so weiter. Und das passiert. So, dass die Leute wenigstens wissen, aha, so funktioniert er. Und wenn es dann passiert, hilfst du dir selber sehr, wenn das in dem Moment geht. Es wird vielleicht nicht beim ersten, zweiten, dritten Mal gehen, aber irgendwann dann schon, dass du dir selber mehr als der anderen Person beschreibst, was gerade passiert. Ich merke, die Jalousie geht runter. Vielleicht fühlst du das sogar physisch, ne?
Ja.
Und jetzt fühle ich gar nichts mehr. Jetzt ist alles wie so eine leere Halle. Dunkel, kein Licht an, was weiß ich, ja, wie es dann in dir aussieht, weil du so ein Gefühl dafür kriegst, was passiert. Dann musst du es nämlich nicht bewerten, was passiert, sondern du bleibst erstmal tatsächlich in dem Gefühl, nämlich dass gerade gar nichts ist und dieses gar nichts ist ja Angst meistens.
Ja.
mehr muss erstmal nicht passieren.
Ja. Ne? Ich hoffe ja schon, ich kann dem Ganzen ein bisschen vorbeugen, weil ich jetzt einfach drüber spreche vorher, was mich stört, dass es sich gar nicht aufstauen kann. Weil ich glaube, das war ja einfach das Ergebnis von monatelangem Verdrängen.
Genau.
Dass dann irgendwann ist halt das Limit überschritten und dann ist halt wie abgeschaltet.
Ja, genau. Aber wahrscheinlich hast du wie so einen Mikroschlaganfall auch schon bei kleineren Konflikten, dass das du stimmt, merkst, ja. Es geht alles zu. Ne?
Ja.
Und wenn du das dann dir beschreibst, wirklich mehr dir als der anderen Person, dann kannst du das einordnen und vor allen Dingen bist du dann in der Lage zu sagen, früher als wenn du dich getrennt hast und dann erst Wochen später, kannst du sagen, pass auf, was ich eigentlich will, ist, dass wir das klären, was hier gerade passiert. Mhm. Ne? Und die meisten Streitigkeiten in Beziehungen haben null mit der aktuellen Situation zu tun. Es ist immer irgendwas Altes, was so...
Das haben wir auch beide gemerkt,
ja.
Dass wir da irgendwie Sachen von anderen Leuten projizieren in die Beziehung. Und natürlich der andere dafür wenig Verständnis hatte, weil man die Person eigentlich nichts falsch gemacht hat in dem Moment. Das war nur, es hat einen erinnert an und dann war man in dem Muster.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du, ich meine, stell dir vor, du sitzt als kleines Kind auf gepackten Koffern. Du weißt, gleich kommt der Papa, den du ja lieb hast irgendwie.
Klar.
Per Default, ja. Und der kommt nicht. Dieses Gefühl, diese wahnsinnige Verletzung, die ist gigantisch.
Ja.
Und das kann man nicht trösten mit ein paar Gummibärchen und, ne?
Mhm.
Sondern das ist monumental.
Ja.
Und wenn das wieder und wieder passiert, ist das einfach eine ganz, ganz tiefe Wunde. Tief.
Ja.
So. Und dafür muss man einen Blick haben, dass diese Wunde da ist. Die ist jetzt vernarbt. Vielleicht eitert sie ab und zu, man weiß es nicht, aber die ist da.
Ja, aber da muss ich echt sagen, dass mir da meine Ex-Freundin richtig die Augen geöffnet hat. Also ich glaube, ohne sie hätte ich dieses Muster noch nicht gesehen. Und sie hatte dann auch ihrem Vater damals einen Brief geschrieben, um quasi wieder Kontakt herzustellen. Das hat bei den beiden auch super funktioniert. Also klar ist das jetzt nicht das klassische Vater-Tochter-Verhältnis, aber die haben halt einen wirklich guten Kontakt. Und hat sie mir halt ans Herz gelegt, das auch zu machen, einen Brief zu schreiben. Ich war damals auch so, ich will davon eigentlich nichts wissen. Da haben wir einer großen Schwester drüber gesprochen, wie sie es sieht. Die fand es gut, weil die hatte ja immer so diesen Impuls in sich. Mhm. Dann haben wir es gemacht. Haben dann irgendwie, glaube ich, 3-4-seitigen Brief geschrieben zusammen. Ich habe den dann auch eingeworfen dort. Und wir haben unsere E-Mail-Adressen mit reingeschrieben, falls er sich irgendwie drauf reagieren möchte.
Kam nichts.
Doch.
Doch.
Auch nicht von ihm, von seiner Lebensgefährtin. Und es war ja immer so, also meine Mutter hat uns das natürlich klar erzählt, weil wir haben auch im Teenageralter mal gefragt, ja, wie war das und so. Und dann, aber man sagt ja immer, es gibt zwei Seiten. So von der Medaille dachte ich mir, okay, wir wollen die nächste Seite mal hören.
Mhm.
Und diese E-Mail bestand nur aus Ausflüchten, Rechtfertigung, Schuldzuweisungen, auch an uns. Da hieß es, ihr wusstet doch, wo wir wohnen, warum seid ihr nicht vorbeigekommen?
Nein, Liebe fließt von oben nach unten.
Ja, ich habe auch dann zu meiner Schwester gesagt, also wir müssen uns als Kinder nicht darum kümmern, dass sich unser Vater um uns kümmert.
Also, niemals.
Ja.
Niemals. Dieses Argument, ihr hättet ja auch anrufen können, das gilt einfach nicht.
Es war wirklich lächerlich, ich kann es gar nicht anders sagen. Auch was da drin stand, dass wir ja da von der Seite Großeltern hätten, die total stolz auf uns sind und uns lieben. Ich denke, wen liebt ihr fremde Menschen? Also wir haben uns seit über...
Väterlicherseits, die Großeltern.
Ja, hä? Wir haben uns über 20 Jahre nicht gesehen. Und ich weiß noch, dass, ich glaube, meine Oma mütterlicherseits mal bei der väterlichen Seite angerufen hatte, damals noch, ob sie sich um meine Schwester mal kümmern könnten, weil sie es auch nicht schaffen, arbeitsmäßig. Und dann haben die gesagt, wir kennen keine XY.
Wow.
Also.
Ja, das ist, also, und der Gedanke dahinter ist natürlich total edel, aber man muss sich auch immer fragen, was ist die Intention meines Kontaktversuches? Ne? Will ich die Bestätigung, dass ich liebenswert bin, die wird es meistens nicht geben. Will ich meine Zeit mit einem Menschen verbringen, der sich eigentlich nicht für mich interessiert, sondern nur für sein Ego-Ding, würde ich immer von abraten.
Mhm.
Oder drittens, will ich irgendwas erben? Das wäre das einzige Argument. Weißt du? Aber ey, nichts davon lohnt sich.
Ich glaube, bei mir war es die Ungewissheit.
Ja, ja,
ich mir dachte, genau. Okay, der hat jetzt vor 22, 23 Jahren die Entscheidung getroffen.
Mhm.
Vielleicht bereut er es. Inzwischen hat er aber einfach diesen Punkt verpasst, zu sagen, ey, ich habe echt Scheiße gebaut. Das ist nicht wieder gut zu machen.
Da ist so okay, eine Hand zu reichen, ja.
Genau, und oder ob er wirklich so ist, wie meine Mutter es erzählt hat. Und das war halt Zweiteres.
Ja.
Und aber dann hatte ich die Gewissheit, dann war es auch okay für mich.
Ja, genau.
Weil meine Schwester hat dann darauf nochmal geantwortet, von wegen, ja, ihr habt ja jetzt die Chance, darauf jetzt Stellung zu beziehen. Da kam nie wieder was.
Das ist, wenn du die Hand reichst, ist das das Äquivalent zu so einem richtig feuchten, schlaffen Händedruck, der zurückkam, weißt du? Ja. Wo man hinterher denkt, okay, ich gehe mal kurz die Hände waschen. Also, ne? Ja. Gut für dich, dass du das, ja, nochmal erlebt hast, aber ganz ehrlich, in den meisten Fällen lohnt es sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, weil dort emotional nichts zu holen ist bei solchen Leuten, weil die selber nicht in der Lage sind, ja, die eigene Scheiße anzugucken.
Ich habe es, glaube ich, auch deshalb gemacht, weil, also ich wusste ja nicht, ist mein Verhalten jetzt wirklich so die Folge dieser Erfahrung? Und wenn ja, dann will ich es mir halt nicht kaputt machen lassen in Zukunft. Der hat mir eh schon nie was Gutes getan, aber dann will ich mich quasi nicht selber weiter sabotieren aufgrund dieser Erfahrung.
Ja.
Und habe gedacht, okay, vielleicht bringt es was. Ich meine, ich hatte jetzt seitdem noch keine Beziehung, ich weiß es nicht. Aber ich meine, dass ich trotzdem jetzt wahrscheinlich reflektierter bin als in den 26 Jahren davor, innerhalb des letzten Jahres.
So. Bad News. Reflektiert sein hilft bedingt. Tatsächlich sitzen solche Sachen im Körper. Der wird mit dem gleichen Impuls reagieren.
Wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Das Gute ist, wenn du es vorher weißt, dass es passieren wird, ich würde jetzt mal davon ausgehen, an deiner Stelle, kannst du dir vorher sagen, ah, mal sehen, was passiert in Situation X.
Mhm.
Und dann kannst du sagen, ach ja, guck, da ist es ja wieder.
Ja.
Hallo, da bist du wieder.
Das ist einfach bewusster
Wahrnehmung. Ja, genau. Und das Beschissene an dieser Verlustangst ist ja, wir sind inzwischen Erwachsene. Ja? Wir können alles selber bestimmen. Alles. Was wir arbeiten, also ja, in diesem Land kann man das, auch wenn viele ja behaupten, das ist nicht so, aber es ist einfach so, du findest das, was du möchtest. Immer lege ich meine Hand für ins Feuer. Und dann, du kannst bestimmen, mit wem du abhängst, du kannst bestimmen, mit wem du befreundet bist, wie du dich behandeln lässt und, und. Ne? Das kannst du alles bestimmen und trotzdem kommt immer noch manchmal, ja, wenn man noch nicht fertig ist, dieses Kind hoch, das sagt, ja, aber warte mal, was ist denn mit mir? Warum holt mich keiner ab?
Ja.
So. Und der Zauber liegt darin, irgendwann, ja, aus der gesunden, erwachsenen Perspektive zu handeln und zu sagen, es ist alles gut. Ja.
Was ich mich nur gefragt habe, und da habe ich irgendwie noch keine Antwort drauf gefunden, also dieses Ausdrücken, wenn einem was nicht passt, was ich lange nicht gemacht habe, das war wirklich immer nur in diesem Paarbeziehungsrahmen die Sache. Also ich kann an der Arbeit sagen, wenn mir was nicht passt, ich kann es im Freundeskreis machen.
Ja, aber es ist nicht so intim. Da legst du ja dein Herz nicht auf die Schale.
Ja, okay.
Ist doch klar, auf der Arbeit, es gibt Leute, die führen gigantische Unternehmen, die sitzen abends weinen zu Hause.
Mhm.
Also in Paarbeziehungen.
Ja, ja, wahrscheinlich echt, weil irgendwie, ich meine, klar, ist mir nicht egal, was die Leute denken, aber so, wenn es mich stört, dann sage ich es halt.
Ja, genau. Und da kannst du dich halt auch an einer gelernten fachlichen Kompetenz entlang hangeln.
Ja.
Ne? Romantische Beziehungen sind ja jedes Mal Neuland.
Ja.
Weil, wer weiß das schon, kann man ja auch nicht lernen, außer learning by doing.
Ja, auf jeden Fall.
Und darum ist es aber immer gut, wenn man in romantischen Beziehungen an solche Punkte stößt, weißt du, aha, da lohnt es sich total hinzugucken.
Ja.
Und ich rate dir nochmal, damit du es nicht vergisst, wirklich dazu, wenn es irgendwann passiert, egal ob dieses Jahr, nächstes Jahr, in 5 Jahren, dass du sagst, pass auf, ich habe dieses Thema, ich weiß nicht, wie es sich jetzt verhält, aber nur, dass du weißt, wenn das große Schweigen anfängt, dann liegt es nicht daran, dass ich dich grundsätzlich blöd finde. Kann natürlich auch passieren. Ja, aber so. Sondern daran, dass ich noch keine geübte Bewältigungsstrategie habe für dieses Gefühl, für diesen Sog nach unten, dass ich gleich wieder auf meinen Koffern sitze und mich niemand abholt, weil mich niemand lieb hat.
Ja.
So. Und dann kann die Person, wenn sie sensibel ist oder einigermaßen bei klarem Verstand sagen, ah, gut, dass du es nochmal sagst, dann weiß ich das, das nehme ich dann nicht persönlich, sondern weiß, du brauchst dann vielleicht kurz Zeit, dann popel ich da nicht rum, sondern sage, helf dir vielleicht sogar da raus und irgendwann wirst du auch da einen Mechanismus finden, dass du das Gefühl fühlst, dass du weißt, ah ja, da ist es wieder, alter Freund, aber worum geht's mir eigentlich?
Mhm.
Das ist sowieso eine Frage, die man sich in so Konflikten immer stellen sollte. Worum geht es mir eigentlich? Geht es mir darum, Recht zu haben? Geht es mir darum, gesehen zu werden? Geht es mir darum, eine Bestätigung zu bekommen, dass ich ein Knorker-Typ bin, so wie ich bin? Und, und. Und wenn man sich diese Frage beantworten kann, ist das Gekreische drumherum eigentlich albern. weil man weiß dann, okay, was streiten wir eigentlich so ein Scheiß? Spülmaschinen-Paradoxon. Ja, ich bin da auch heikel bei der Spülmaschine, weil ich finde, es gibt nur einen richtigen Weg, das zu machen. So. Aber viele Leute neigen ja dazu, das Geschirr ins Waschbecken zu legen.
Finde ich aber auch ganz furchtbar.
Genau, aber natürlich, und das habe ich auch erst in meiner, also in der vorletzten Beziehung verstanden, es geht nicht darum, dass ich dann 30 Sekunden Sachen einsortieren muss, obwohl es natürlich freundlicher wäre, das mir die Arbeit zu ersparen. Oder ich hätte natürlich auch sagen können, bin ich gemacht, aber egal, es geht darum, dass in mir ein Gefühl ausgelöst wird, dass ich nicht wertgeschätzt werde, ne?
Ja.
Dass ich immer alles alleine machen muss. Nie hilft mir einer. Das ist das Gefühl dahinter. Hat überhaupt keine Anbindung an die Realität gehabt. Wenn mir ständig, da wurde mitgemacht, ne? Bloß in anderen Bereichen. Aber das Gefühl, was dahinter steckte, hatte nichts damit zu tun, dass jemand das Geschirr nicht in die Spülmaschine geräumt hat. Trotzdem habe ich natürlich darauf reagiert. Und so funktioniert es.
Ja, das klingt vertraut, ja.
Ja, genau. Und wenn man einmal versteht, dass das Gefühl, was ausgelöst wird, sehr wahrscheinlich losgelöst ist von dem, worüber man sich gerade aufregt, ist es einfacher.
Ja.
Und das lernt man Stück für Stück.
Ja. Also habe ich in der Zwischenzeit irgendwie auch mal mich mit 2-3 Leuten getroffen und habe es mal ausprobiert, wie es einfach ist, wenn man das direkt am Anfang kommuniziert, so von wegen auch, was mir wichtig ist.
Mhm.
Nämlich, dass ich früher nicht gemacht habe, darüber zu sprechen und dass ich aber auf gar keinen Fall jemanden haben wollen würde oder suchen will, der nicht darüber spricht. Weil ich gesagt habe, das hat mir absolut nicht gut getan und so. Und ich habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, klar, gehst du auch mal Leute, die sagen, ja, ich kommuniziere immer alles und so. Und dann sieht die Praxis anders aus. Aber sag ich mal, trotzdem ist einfach direkt anzusprechen, so was dann wichtig ist und was man erwartet. Also das war echt positiv, muss ich sagen.
Ja.
Habe ich ja vorher nie gemacht, um Gottes Willen.
Ist ein ganz, ganz toller Tipp von dir, Yannick, weil es sich total lohnt. Du ersparst dir halt Zeitverschwendung mit den Leuten, die andere Standards haben als du.
Ja, absolut.
Ja. Und das, meine Freundin Sandra von Zepjenski, könnt ihr auf Instagram anschauen, die macht ganz tolles Yoga, die hat das für sich auch so gemacht und hat damit auch sehr große Erfolge erzielt im persönlichen Bereich. Also einfach sagen, das will ich und so will ich behandelt werden, das sind meine Standards in jeder Situation und dann sagen die Leute hopp oder top.
Ja, weil du hast auch in ganz vielen anderen Folgen war das schon der Fall, dass die Leute halt nie die eigenen Bedürfnisse irgendwie so wirklich wertgeschätzt haben. Das war immer so, ich will meinem Partner gefallen und habe die eigenen Sachen total ignoriert oder hinten angestellt.
Ja, klar.
Und dass das einen früher oder später halt unglücklich macht, das ist ja eigentlich selbsterklärend.
Beiß dich in den Arsch. Ja. Immer. Ja. Ja. Ja, ja.
Und deshalb, also, kann man sich auch sparen. Man kann direkt sagen, was einem wichtig ist.
Aber die Leute haben natürlich Angst vor Ablehnung, ne? Wenn dann Steffen aus Darmstadt sagt, nee, dann finde ich dich doof. Und man das dann persönlich nimmt, obwohl man den ja per se gar nicht kennt, sondern ein bisschen rumgechattet, ein bisschen telefoniert, fertig.
Ja.
Vielleicht 1-2 Mal gedatet, ein bisschen geknutscht. Dann ist das nicht Steffens Fehler, ne? Weil Steffen ist ein praktisch Unbekannter, der sagt, doch nicht.
Ja.
Also.
Aber das ist wieder das, man möchte gefallen, ne?
Genau.
Und ignoriert dann, was du sagst, das Bauchgefühl. So.
Ja. Wenn man nicht mehr immer gefallen will, lebt es sich viel leichter.
Absolut, ja.
Das ist auch der Segen des Alters, kann ich hier aus diesem Stuhl sitzend sagen. Also, ja. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie wer die Nächste ist.
Ich auch, ja.
Ja. Aber das wird auf alle Fälle anders als die alte Beziehung.
Ich denke auch schon jetzt alle alten Beziehungen.
Ja.
Weil es war ja im Endeffekt überall das Gleiche. Es ist mir nur jetzt, dank meiner Ex-Freundin, das erste Mal so richtig bewusst geworden.
Ja, war vielleicht eine Lernbeziehung.
Absolut. Also ich bin super dankbar für die Zeit.
Ja. Genau. Sollte man auch immer sein. Also auch für die Scheiße. Hat man auch daraus gelernt.
Klar. Klar.
Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Vielen Dank.